Der Kollege Hellmich.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass ich an diesem ja doch richtigen, wichtigen Tag und der wichtigen Debatte für die Positionierung der Bundesrepublik in der europäischen Diskussion für meine Fraktion Stellung nehmen darf. Wir haben in den letzten Tagen sehr intensiv über Europa diskutiert. Wir haben viele internationale Entscheidungen und Ereignisse in europäischen Staaten gehabt, die uns letztendlich eigentlich mehr Sorgen ins Gesicht und Sorgenfallen ins Gesicht getrieben haben als Freude. Es wurde generell Zeit, dass es endlich mal wieder einen europäischen Gipfel zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt. Seit 2008 ist eine lange Zeit vergangen. Hohe Erwartungen sind formuliert. Aber im Kern geht es darum, die veränderten Rahmenbedingungen für europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei diesem Gipfel zu verarbeiten. Sie sind breit diskutiert und sind auch breit dargestellt worden, die neuen Gefahren und Herausforderungen für eine europäische Strategie, zum Beispiel bei der Cybersecurity, die Entwicklungen in der südöstlichen Nachbarschaft, Flüchtlingsprobleme, die notwendigen Budgetkonsolidierungen in allen europäischen Mitgliedstaaten, die neue Konzentration der USA auf andere Regionen, auf unserem Globus, insbesondere auf Asien, aber vielleicht auch die zunehmende Erkenntnis in allen europäischen Ländern, dass kein europäisches Land für sich alleine die Sicherheit der eigenen Bürgerinnen und Bürger mehr gewährleisten kann. Die Antwort auf diese Herausforderung ist nur eine, dass Europa stärker seine Rolle im internationalen Kontext spielen muss. Dieses abgestimmt, aber bitteschön und gemeinsam und nicht getrennt und gegeneinander. Rufen wir uns noch einmal die drei sogenannten Körbeerinnerungen, die beim Europäischen Rat diskutiert werden. Effizienz und die Wirksamkeit der GSVP verbessern, zivile und militärische Fähigkeiten verbessern sowie die Zusammenarbeit strategischer ausrichten und die europäische Rüstungsindustrie stärken. Hohe Ziele, große Körbe mit vielen Inhalten und hohen Herausforderungen. Ich freue mich, dass vor allem hier in diesem Zusammenhang einleitend gerade auch die Aspekte der zivilen Zusammenarbeit und der Notwendigkeit der zivilen Maßnahmen in den Vordergrund gestellt werden müssen, weil Kern und Ziel dieser Diskussion und dieser Debatte ist ja nicht, darüber zu reden, wie man denn letztendlich in Einsätze geht, sondern der Kern der Debatte ist, wie man robuste Einsätze verhindert, indem man nämlich über die zivil-militärische Zusammenarbeit versucht, Konflikte auf der Welt zu vermeiden und zu verhindern. Dazu die bessere Abstimmung der europäischen Staaten zu erreichen, ist ein hehres Ziel, ist auch dringend nötig. Die Ertüchtigungsinitiative zu einem Kern dieses Projektes zu machen, baut ja auf der bereits im Jahr 2011 ins Leben gerufenen Ertüchtigungsinitiative auf. Hier sollen die Partner und die jeweiligen regionalen Organisationen in die Lage versetzt werden, Selbstverantwortung zu übernehmen, selbst die eigenen Konflikte zu regulieren und zu vermeiden. Und letztendlich dient es auch dem Ziel, letztendlich robuste Einsätze, in die wir gezwungen sein könnten und gezwungen werden, zu vermeiden und zu verhindern. Und zu Ausbildungs- und Trainingsinhalten gehört natürlich nicht nur die Ertüchtigung der Einzelnen, die mit Systemen umzugehen haben, sondern es geht vor allem um die Ertüchtigung der und der richtigen Nutzung dieser Systeme selbst. Die Kombination von Ausbildung und Ausrüstungsunterstützung muss wesentlich systematischer geschehen, als das in der Vergangenheit geschehen ist. Hier geht es natürlich auch um einheitliche Waffensysteme. Darum wollen wir nicht drum rumdrücken, wollen wir auch nicht drum rumreden, weil letztendlich ist diese Möglichkeit, robuste Einsätze zu vermeiden, in dieser Ausrüstung der jeweiligen Regionen auch mit beinhaltet. Die maritime Sicherheitsstrategie, die es im Zuge der NATO als einziger gibt, auf die EU zu übertragen und in der EU eine solche maritime Sicherheitsstrategie zu entwickeln, wird dringend notwendig sein, denn ohne sie wird es auch keinen Einsatz mehr seitens der EU geben können. Es muss aber auch über die vor 10 Jahren gegründeten und ja nun mal nie zum Einsatz gekommenen EU-Battlegroups nachgedacht werden. Eine dieser Groups umzugruppieren in einer Trainingsgruppe ist schon in Ordnung. Ob man dieses Konzept der Battlegroups überhaupt aufrechterhalten kann, wird auch dieser Gipfel diskutieren müssen. Fortschritte bei Pooling und Sharing müssen erzielt werden. Das Leuchtturmprojekt des Lufttransportes in Eindhoven wird als das Modell angesehen, das auf andere Bereiche übertragen werden muss. Ja, das muss mit aller Konsequenz vorangetrieben werden. Und in den Bereichen Standardisierung und Zertifizierung im dritten Korb Fortschritte zu erzielen, ist eigentlich die grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass in Europa auch Streitkräfte überhaupt miteinander zusammenarbeiten und zusammen kooperieren können, eine große Aufgabe der EDA. Meine Damen und Herren, Herr Stockenhoff hat vorhin, der Kollege Stockenhoff, wieder eingefordert, man müsse eine europäische Strategie formulieren. Ja, bin ich sehr dafür. Aber solange wir nur Strategien formulieren und vergessen, die Umsetzung zu formulieren und in Gang zu setzen, kann ich mir eigentlich jede strategische Diskussion an der Stelle sparen. Ich will bei der Frage der Kooperation nur ein kleines Beispiel nennen, wenn es um die Tiefen, die Niederung der Politik jenseits der Höhen der Programmformulierung geht. Wenn das schwedische Unternehmen Saab Training Systems selbstverständlich eingeladen ist, sich für die Unterhaltung eines Gefechtsübungszentrums in der Bundesrepublik zu bewerben, und dies auch tat, ist das durchaus in Ordnung. Gleichzeitig formuliert aber Schweden alle seine Sicherheitsbereiche als Closed Shop. Ausländische andere Unternehmen haben nicht die Chance, sich innerhalb Schwedens selber zu bewerben. Wenn das die Realität europäischer Politik in den Niederungen der Politik ist, dann muss irgendetwas an der Stelle nicht stimmen. Also ich glaube, dass wir auch im Bereich der staatlichen industriepolitischen Ansätze und der rüstungspolitischen Ansätze in der Tat zu dieser nötigen Offenheit kommen müssen. Solange staatliche industriepolitische Ansätze nebeneinander neben marktwirtschaftlichen Ansätzen existieren, und das noch in den beiden Nachbarländern Frankreich und Deutschland, solange es keine Marktzugangsgleichheit besteht, indem man sich nicht an europäische Ausschreibungen hält, und solange die europäischen Rüstungsexportrichtlinien national je nach Belieben interpretiert werden, solange dies die Realität ist, hat man eine Menge mehr zu tun, als auf Gipfeln über Programme zu formulieren, sondern man muss in der Realität tatsächlich anpacken. Eine Marktbereinigung im Bereich der Rüstungsindustrie nach dem Motto »Mal sehen, wem zuerst die Luft ausgeht« kann nicht der richtige Weg sein. Die bundesdeutsche Industrie hat nicht die Chance, sich bei dem Staat zu refinanzieren, wie das in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Auch das ist ein Punkt, über den bei der Frage der Rüstungspolitik gesprochen werden muss, weil es gibt an dieser Stelle keine Marktgleichheit. Und das ist im Wesentlichen, glaube ich, Gegenstand von bi- und trilateralen Gesprächen zwischen England, Frankreich, Italien und der Bundesrepublik, als dem Kern, um den es da geht. Ansonsten könnten wir uns vorstellen, am Ende des ganzen Prozesses, dass das, was passiert, was in der Türkei ja wohl in Gang gesetzt werden sollte, am Ende stehen da chinesische Raketen. Das kann sicherheitspolitisch nicht das Interesse Europas und der Bundesrepublik sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben an der Stelle gehört, meine Erwartungen an die Ergebnisse dieses Gipfels sind eher gedämpft. Ich bin da nicht sehr euphorisch. Die Erfahrungen, dass die einzelnen Nationen durchaus nicht wollen, ihre Kompetenzen aufzugeben und viele europäische Ansätze dadurch auch unterlaufen werden, werden auch im Mittelzentrum stehen müssen. Wenn das passiert, was vereinbart wird, in 2 Jahren der weitere Gipfel und bis dahin ein Prozess in Gang zu setzen, wo dann evaluiert ist, was ist passiert, ist der richtige Ansatz. Wenn wir dann mal wissen, ob wir 3.000 Hubschrauber oder mehr oder weniger in Europa stehen haben, 1,5 Millionen Soldatinnen und Soldaten mehr oder weniger, wie viele Schiffe, wie viele Flugzeuge, dann kommen wir dann ein Stück weiter. Ich denke mal, das ist der richtige Weg, um im Jahre 2015 den nächsten Gipfel in den Blick zu nehmen und dort zu weiteren Konsequenzen zu kommen. Und letztendlich ein letzter Punkt. Ich wäre sehr dafür, wenn wir in diese Diskussion auch einbringen würden, andere europäische Länder davon zu überzeugen, dass unser Parlamentsvorbehalt der richtige ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut auf.
Für die CDU-CSU-Fraktion.